Segelreporter Vendée-Globe Spezial. Der Podcast mit Carsten Kämling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von Boat24, der Bootsbörse mit über 29.000 Angeboten. www.boat24.com.
Der 4.1.2025, ein Jahr weiter sind wir wieder. Den ganzen Hörern ein ganz tolles, frohes, neues, gesundes und top, super Segeljahr. Und das gleiche wünsche ich natürlich Miku und Carsten auch. Die beiden sind jetzt nämlich auch online. Hallo, ihr beiden.
Ja, von hallo, uns, hallo. Von mir auch.
Von mir alles
schönes
Gute.
Neues Jahr.
Wart ihr segeln? Nee.
Nicht so richtig, nee. In Gedanken waren wir segeln.
Ich ja, ich bin gerade gestern im Kap Hoorn rum. Achso, das ist scheiße, das war virtuell.
Scheiße, ich dachte, wir sprechen da gar nicht mehr drüber. Ich wollte da gar nicht drauf eingehen, auf dieses Thema virtuell segeln, weil es ist so leise geworden irgendwie.
Ja.
Um deine virtuellen Künste.
Ich bin schmallippig geworden jetzt, seitdem du gekauft hast und spät eingesetzt. Und nee, ich habe Weihnachten, ich hatte ja auch noch Geburtstag vorher, habe ich wirklich mal vergessen.
Oh, schönen herzlichen Glückwunsch nochmal, haben wir schon gesagt. Doch, für alle Leser nochmal, im Namen aller, Leser sage ich schon, den Hörer. Ja, und der Massen, die, ja.
Ja, und da habe ich,
alles Gute.
Habe ich mich dem Glas statt der Pinne hingegeben. Und dann habe ich irgendwann gesehen, dass ich so mit 1,4 Knoten in Wim bummelte. Aber ich habe jetzt eine andere Mission. Ich hoffe, ich schaffe das noch. Das erkläre ich aber erst dann, wenn es soweit ist.
Hast du dir nicht einfach auch so ein Pack? Michael hat doch zwischendurch gefragt, ob man sich das nicht kaum kaufen kann. Irgendwie ein Pack verschenken kann. Da habe ich gedacht, er wünscht sich das zu Weihnachten. Aber
das ist blöd, weil er hat ja kein Schiff bei der virtuellen Vendée.
Ja, ich dachte,
ich habe das für meinen Schwiegersohn.
Ja, ich habe
für das eigentlich schenken, aber das Peinliche war dann gefragt. Ja, dann habe ich ihm das angekündigt und dann sagte er, hör mal, ich habe hier den Full Pack schon. Das glaubst du, warum ich nicht gut segel? Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann habe ich ihm noch angeboten, dass ich ihm so ein 100er Pack Energieriegel kaufe. Und dann hat er mir erklärt, das fand ich ja auch wieder spannend, dass er 5.700 Punkte Gutschrift hat. Weil der segelte auch im ganzen Jahr vorher schon irgendwelche Regatten und der nimmt dann so Punkte mit rüber in die jeweilige nächste Regatta. Jedenfalls, ich habe ihm jetzt dann für seine nächste Regatta, die er segeln wird, einen Code Zero geschenkt.
So auch geil, oder? Aber den, so auch einen virtuellen auch. Das kann man auch machen.
Ja, und dann segelt er die
nächste.
Ja.
Unter 30.000 gerutscht, jetzt bin da ganz, ganz stolz drauf und ich weiß immer noch nicht, also die Faszination, die erschließt sich mir jetzt gerade nicht, weil man ja wirklich dieses Routing-File da oder weiß ich nicht, mit 48 Stunden davor geben kann, dann macht er das ja relativ automatisch. Das war so, früher mal anders.
Du machst
das
mit der Automatik? Du segelst gar nicht selbst?
Ja, aber was denkst du denn? Machen die Jungs ja da und Mädchen, sag ich, und Frauen, hätte jetzt fast wieder Mädels gesagt, machen die richtigen ja auch nicht, beziehungsweise, ja. Aber das ist schon, ich glaube, früher, man musste dann zumindest auch mal diese Updates abwarten und ich glaube, ich weiß nicht, wer das die Profis machen, die ganz vorne segeln, die machen das, glaube ich, schon, da gehören schon Skills dazu, aber ich finde
ja, es gibt
das
auch eine externe App fürs Routing, hat jemand auch
bei Segelreporter kommentiert. Stimmt. Habe ich auch geguckt, aber er hat mir nichts so richtig
geholfen. Ach, guck mal,
aber ich habe versucht, natürlich fürs alles. Kommentieren, fürs Kommentieren der realen Vorgänge da. Das ist doch alles nur,
das ist eine Add-on-App für Virtual Regatta. Die kannst du runterladen und die macht ein besseres Routing wohl. Habe ich aber nicht.
Ach so. Oh nee, dann ist es doch was anderes gewesen, aber.
Nee, ich bin an dem Tag, an meinem Geburtstag, vom Rang, weiß ich nicht, 22.000 abgestürzt auf, glaube ich, 120, weil ich, wie gesagt, ich hatte Beiliegen geübt. Ich habe mich jetzt wieder auf 61 vorgekämpft.
Weil ich vorbeigefahren bin, da ist abrupt deine Motivation irgendwie zum Erliegen gekommen.
Und du hast das habe ich schon gemerkt. Dein Eimer hat so ein hässliches Blau, da gucke ich gar nicht drauf.
Pip Herr, können wir direkt beim Thema. Ich habe das Boot von Pip Herr genommen. Da sind allerdings tatsächlich virtuell auch immer noch die kleinen Flügel dran, die sie vom Vorgänger übernommen hat. Und ist das bei dir eigentlich auch so? Die setzt immer nur irgendwie das Großsegel oder ist immer, oder ein, also virtuell sieht man immer, da ist nur ein Segel gesetzt. Das irritiert mich total.
Wenn in der 3D-Ansicht. Übrigens, das ist enttäuschend. Ich werde das nie wieder machen. Ich habe gestern habe ich wirklich sehr viel Virtual Regatta geguckt, weil ich wirklich im Tageslicht an Kap Hoorn vorbeigesegelt bin. Und wisst ihr, was ich nicht gesehen habe?
Oh.
Kap Hoorn.
Nein.
Da wird kein Land eingeblendet. Das war so enttäuschend. Ja, das war, also,
so wie hart. Boris. Das Boris war auch enttäuscht. Hart,
genau, ich.
Das ist echt gemein.
Mhm. Aber ich bin.
Schießt du Boris Herrmann, ne? Oder?
Ja, genau.
Ja, das verstehe ich auch.
Gut.
Aber ich habe noch, alle Ucks sind noch heile und damit fangen wir doch mal zum Thema. Jetzt haben auch alle abgeschaltet, die nicht Virtual Regatta fahren. Nochmal, Carstens Boot heißt Nessie-1, Nessie mit IE und meins heißt Moppelkotze. Nur falls ihr uns beim Battlen zugucken wollt. Hast du noch keine Freunde?
Stimmt, spannend. Nee, ich habe keine.
Weil du gar nicht weißt, wie du die annimmst. Du hast mit Sicherheit welche. Das, du
nein,
weißt nicht, wie das
ich habe im Leben habe ich auch generell außer euch habe ich keine Freunde. Wobei ihr seid ja auch, ihr seid eher, es ist eine Zweckfreundschaft, muss man schon sagen hier im Podcast.
So, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Nein, der Leiter der Schadensabteilung hat, glaube ich, zwischen ja den unseren jetzt freien Tagen gar nicht frei gehabt. Miku, wo willst du eigentlich anfangen bei den Schäden?
Stimmt. Fangen wir bei den wirklich aktuellen Schäden an. Also zumindest ich denke mal, dass das noch der aktuellste Schaden ist. Man muss ja hier quasi stündlich drauf gucken, auf die Informationen, die von der Regatta-Leitung kommen. Also Nicolas Lunven hat tatsächlich auch ein Problem gehabt, ein relativ großes Problem, nämlich ihm ist der Hut am Masttop runtergekommen. Also erstmal hat mich ein bisschen gewundert alles. Wie kann man das da oben Hut nennen? Aber es ist tatsächlich Le Chapeau nennt er das.
Hut.
Nein, Chapeau. Nicht, hat nichts mit Hut zu tun, zum Glück. Okay. Also in diesem Fall. Und obendrauf sitzt also tatsächlich dann der Windgeber. Da sitzt das CIAI. Was interessanterweise übrigens die Regatta-Leitung noch mit Oscar bezeichnet, aber gut, das nur am Rande. Und was sitzt noch oben? Der Funk, VHF-Antenne. Und das ist eben wohl alles runter abgerissen, abgebrochen. Er hat zwar für den Windgeber einen Ersatz und wohl auch für den Funk, aber er muss natürlich dafür hoch in Mast. Und dafür sind die Konditionen im Moment nicht ganz so berauschend. Jedenfalls hat er da also echte Schwierigkeiten mit gehabt und logischerweise. Und ich denke mal, dass das ihn jetzt nicht unbedingt zurückwerfen wird, aber er hat schon selbst angekündigt, dass gerade bei den aktuellen Bedingungen, nämlich viele drehende Winde, sehr starke Böen, auf die wir dann auch später noch zurückkommen mit Thomas Rouillon, aber jedenfalls sehr Situationen, die nicht richtig einschätzbar sind, da fehlt ihm der Windgeber halt doch, ne? Weil das ist natürlich wirklich für alles ist das A und O im Endeffekt. Ne?
Finde ich, das wird ja auch beim Routing mit reingerechnet, ne? Oder sowas, oder nicht? Die Winddaten, ja klar. Also.
Klar, die kommen mit rein, das ist logisch, ja.
Ich lese gerade nochmal hier, wir hatten ja auch Andreas Baden im Podcast auch drin, ne, der für Sepp Simon arbeitet und sich mit solchen Sachen beschäftigt. Und Sepp hatte ja auch schon ist auch in den vergangenen Tagen, wo er in der Flaute hing, ist er in den Mast gegangen und hat ein Video gedreht, wie er da oben hängt und musste auch Antennen ausgeben. Und er sagt jetzt, und ich lese gerade, wir haben drei Windgeber einen der drei Windgeber oben. Also oben VHF-Antenne und das heißt, da oben sind richtig viele Dinge verbaut und dann eben auch noch, wie gesagt, diese CAI. Und die gehen immer mal wieder kaputt. Und soweit ich weiß, und auch von länger älteren Vendees auch glaube, also ist jetzt nicht so, dass dann, wenn das Ding abbricht oben, dass der Führer los ist. Die können ja auch Weiter unten dann Windgeber montieren. Manchmal habe ich so Konstruktionen irgendwie am Heck, kann ich mich daran erinnern, das mal gesehen zu haben. Die sind dann eben nicht so genau, aber die müssen jetzt nicht die ganze Zeit selbst an der Pinne stecken. Und dann, ich glaube, das ist auch in dem Fall jetzt so, dass Nico wartet. Ich weiß nicht, ob er das gesagt hat, Michael, aber wahrscheinlich, er muss dann halt irgendwann in den Mast, wenn weniger Wind ist, ne, oder?
Ja, eben. Ja, da er muss abwarten, wenn die Bedingungen einfach dafür den Bedingungen eben entsprechend wirklich der Mast jetzt ein bisschen ruhiger steht und so weiter und so fort. Wir haben das ganze Mastkletterdrama ja schon ein paar Mal durchgesprochen, jetzt hier im Podcast, und ich denke mal, dass er auch das irgendwie relativ locker in den Griff kriegt, weil sonst hätte der das, sagen wir mal, etwas in Anführungszeichen dramatischer beschrieben. Er hat es eigentlich relativ locker rübergebracht in seinen Audio-Files.
Apropos Mast, habt ihr das Video hier von Charlie Dolin gesehen? Also das, ich meine, auch Seb Simon hat ja irgendwie so, oh, jetzt muss ich da hoch, und Andreas schreibt ja auch irgendwie, okay, die müssen sich wirklich, wenn das losgeht, dann geben die ersten Call an ihre Headquarter an Land und sagen so, ich gehe jetzt gleich hoch, melde mich ab und macht dann seine Aktion, und wenn er dann zu lange nichts mehr sagt, dann ist das wahrscheinlich ein Zeichen dafür, dass er es irgendwie nicht so super hingehauen hat, dass er oben dann noch hängt oder so. Und dass er sich aber dann, wenn er unten ist, wieder eincheckt. Also, ey, hat alles gut geklappt. Also, weil das ist schon ein gefährliches Ding. Und aber dann vor diesem Hintergrund sieht man dann dieses Video von Darlene, und der scheint da so einen Spaß zu haben. Also ist, ich glaube, der checkt auch nur oben da sein UK und die ganzen Verbindungen. Das machen die auch immer regelmäßig, ob da irgendwas abschamfielt ist oder auch irgendwelche Verkabelungen nicht mehr funktionieren. Und der macht einen Rundumblick und Spaß. Ich meine, okay, liegt vorne, aber der scheint sowas von überhaupt keine Höhenangst irgendwie zu haben. Und und war auch ein wunderschöner Tag. Da hat er sich dann irgendwie auch so, wenn das bei anderen dann doch, klar, wenn es ein größeres Problem gibt, ist natürlich auch eine größere Bastelaktion. Aber na, ich fand, das kam da sehr nett rüber, weil bei allen anderen, die immer sagen, oh, ich habe gar keine Lust da irgendwie hoch, fand ich ganz beeindruckend. Ja.
Kommt wirklich immer auf die Bedingungen an. Ne? Also hast du ja eben auch schon gesagt, es ist wirklich eine ganz, ganz kritische Situation, wenn auch nur ein bisschen Bewegung im Boot ist. Kennen wir ja, ich glaube, es wird verzehnfacht oder verfünfzehnfacht die Bewegung oben dann Hebeln. Im Masttop. Und das ist ja, ich meine, die gehen nicht umsonst, müssen die mit Helm da hoch. Das ist teilweise wirklich sehr, sehr gefährlich. Ne? Und ich meine, er hat Spaß gehabt, weil er eben super Bedingungen gehabt hat. Man muss aber auch dazu sagen, es gibt andere Videos von ihm auf der Seite auch, also aus anderen Regatten und so, wo auch mal in den Mast hoch musste, eben zur Kontrolle und so weiter und so fort. Der ist immer so locker drauf.
Ja, also, das wollte ich gerade sagen. Es gibt Bedingungen, aber es gibt auch speziell, unterschiedliche Typen, ne? Es gibt auch unterschiedliche Menschen und das sieht man bei ihm. Klar, einige, ich hätte auch Schiss da irgendwie hoch, aber andere, ja, ich meine, andere, es gibt auch Menschen, die irgendwie ohne Probleme vom 10-Meter-Brett springen oder irgendwie, weiß ich nicht, Felsenspringer-mäßig unterwegs sind, und andere eben nicht, die gehen nicht mal irgendwie auf dem 1-Meter-Brett. Also insofern, das sind, glaube ich, schon Unterschiede. Das sagt auch eigentlich gar nichts aus, aber ich fand den, ja, die Diskrepanz, die war doch schon ein bisschen durch, weil Sepp lag da ja relativ lange da unter Brasilien in der Flaute und hatte auch sehr wenig Wind, und aber ja, trotzdem wackelt das natürlich da krass oben hin und her. Und ich weiß noch, hier Charlie sagt er dann, und dann guckt er so in seine Kamera und sagt, oh Mann, dieser Helm, der sieht ja überhaupt nicht gut aus jetzt bei mir. Also rein modisch. Und ich sag, wie meinte, der passt ja gar nicht. Aber nee, das ja, das kann man auch andere Themen irgendwie haben. Aber du hast schon recht. Ich meine, glaube, das ist so er ist einfach locker. So locker segelt er im Grunde gerade auch an der Spitze und hat natürlich da auch großen Spaß.
Ja, und ich erinnere an das Video von Tom Gile Turquet, was, glaube ich, unten im, der musste ja auch mal einen Mast hoch.
Stimmt.
Wie der sich mit der Leine irgendwie 5 Meter vom Mast entfernt und dann wieder dagegen knallte. Also das ist schon, er hat natürlich, ich glaube, dass wenn er da irgendwie 9 Meter Welle hätte, dann so richtig viel gelacht hätte er da auch nicht mehr. Obwohl, es gibt auch welche, die dann noch lachen wahrscheinlich.
Nee, richtig, definitiv. Aber wobei bei Tanguy, der musste irgendwas am Vorschlag machen. Also er konnte nicht richtig am Mast hoch, sich auch nicht richtig festhalten. Dann hat er da was an der J2, an der Fock quasi getaped, so ein Patch irgendwie dran gemacht. Und deshalb musste er sich immer so an dem Vorschlag da festhangeln und konnte sich nicht richtig fixieren da irgendwie am Mast. Aber es war eine völlig andere Situation, wie du hast du völlig recht, weil er einfach auch dramatisch und es war was kaputt und er musste da irgendwie hin. Ja, das ist aber... Wir kennen ja noch die Aktion vom vor 4 Jahren, als Boris da vor Kap Horn hoch musste und auch echt vorher gesagt hat, das ist das, was ich überhaupt nicht gerne mache, hat er im Vorhinein auch schon ja gesagt und das kann ich mir bestens vorstellen und ja, es ist ja auch eine ordentliche Höhe irgendwie.
Gute Überleitung von vor 4 Jahren, weil der Sieger von 4 Jahren, der sah aus wie ein begossener Pudel, muss man sagen, der ist Yannick Bestaven, ist raus. Wie hat denn so Frankreich das aufgenommen, Miku? Oder hast du da noch weitere Infos?
Ja, also sagen wir mal so, das ist natürlich hier in den Medien als ein echtes Drama dargestellt worden. Und aber wenn man jetzt dann, das sind die größeren, die breiteren Medien, ne? Das ist also das große Drama gewesen. Das war auch wirklich der Aufhänger jetzt hier so in der Vendée Globe Berichterstattung in den letzten Tagen. Aber wenn man so ein bisschen in die spezialisierten Medien reingeht, also das müssen jetzt nicht unbedingt Fachmagazine sein oder Fachseiten, aber beispielsweise auch die Tageszeitungen, die sich sehr regelmäßig um die Vendée Globe kümmern, also die Tageszeitung am Atlantik. Also die sind dann, die haben die ganze Sache schon ein bisschen relativiert. Die haben dann halt eben gesagt, ja, okay, er ist der Titelverteidiger, er lag auch im Prinzip, alles lag so, wie man ihn eingeschätzt hat, hat ein tolles Rennen gesegelt, aber er hat jetzt eben das Pech gehabt, wie alle anderen das Pech eben auch haben können und so bringt er das selbst ja auch rüber. Er ist ja jetzt nicht so, dass er da sagt, mein Gott, ich bin jetzt hier vom Schicksal getroffen, sondern er sagt ja irgendwie, okay, Leute, ich mache jetzt das Beste draus, ich bin jetzt nach Ushuaia reingesegelt, werde das Ding so schnell wie möglich reparieren, da hinten am Ruder und werde dann die Regatta zu Ende segeln, wie das ja bei der letzten Vendée Globe auch beispielsweise Isabel Joschke oder Samantha Davies gemacht haben, die dann ja in Brasilien untergekommen sind für einen Pitstop. Aber sagen wir mal so, es war doch durchaus, war das der Aufhänger für die Berichterstattung in Sachen Vendée Globe, ist aber jetzt durch. Ist abgehakt, jetzt sind wieder die beiden Helden ganz vorne in der Headline.
Wobei zu dem Schaden muss man noch sagen, als wir beim letzten Podcast ausgestiegen sind, da hatte er ja schon so ein bisschen Probleme.
Da kam es gerade rein, auch, zum Ende.
Ja, ne? Ja, genau.
Gerade zum Ende.
Aber soweit ich mich erinnere, ging es da noch um diese Ruderstange, also um die Verbindung zwischen dem Doppelruder und das, da hat er irgendwie auch keinen Ersatz. Da hat er doch sich so eine Konstruktion gebaut mit Tauen, dass er damit irgendwie steuern kann. Das war wohl auch so ganz gut, hat auch ganz gut funktioniert. Das Problem, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, was ihn tatsächlich auch zum Aufgeben gebracht hat, ist offenbar aber ein ganz anderes gewesen, denn der hat krasse Delaminierungsthemen hinten am Heck gehabt. Und ich habe jetzt nochmal so ein Video gesehen, wo sie, inzwischen ist er sein Team angereist, weiß nicht, 4, 5, 6 Leute, die jetzt da unter dem Boot getaucht sind und dann mit dem Hämmerchen klopfen und am Heck und da ist wirklich eine, was irgendwie abgepilzt von der Außenhaut, und das ist ja irgendwie nicht so witzig, ne? Also wenn man jetzt denkt, okay, vielleicht passt es aber auch in diese Gesamtkonstellation, weil diese Kampagne von ihm, ich habe nochmal alte Geschichten geguckt, ich hatte ja auch was drüber geschrieben über Bestaven, über diesen Fall. Beim letzten Mal war halt der Überraschungssieger, alles cool, er hatte aber eigentlich gar nicht das Schiff dafür, der war irgendwie so einer, der hätte niemand mit gerechnet. Und auf dem Papier war er eigentlich chancenlos, da zu gewinnen. Und danach aber, durch diesen Sieg, hat er ja eine riesen Aufmerksamkeit mit Macron und einem Élysée-Palast und Orden und hoch und runter. Und hat von Maître Coq ja das Commitment bekommen von seinem Sponsor, eben Neubau zu bauen zu dürfen. Und das heißt, diesmal wäre auf dem Papier, wäre hatte halt krass zu den Mitfavoriten gehört, hat er dann ein Schwesterschiff, glaube ich, von Lumvin, ne, von dem, von Holcim, PRB, glaube ich. Und damit ist er eigentlich auf der Höhe, ne? Ich meine, wir haben ja gesehen, wo Nico da vorne weg rumfährt. Aber diese ganze Kampagne, die er dann war, die hat irgendwie nichts, obwohl er früh dran war und dann denkst du mal, okay, muss doch eigentlich fahren und jetzt sich hat optimales Setting, 4 Jahre zum Vorbereiten. Da ist doch schon am Anfang irgendwas bei dem Boot kaputt gegangen. Da gab's auch, ist er irgendwo aufgehört, hat er aufgehört, weil es auch Strukturprobleme. Das sind ja immer so Sachen, über die wird nicht so richtig gerne kommuniziert am Anfang so einer Kampagne. Also da ist nicht viel gut gelaufen. Es war diese erste Route rum, da ist er auch da irgendwie, ist er schon rübergefahren, da wo wenn wir uns noch erinnern, die Boris ja mit dem neuen Malizia, ja weiß nicht, auf Platz 26 relativ enttäuschend abgeschlossen, aber es waren eben die neuen Boote, man musste erstmal eintesten und da ist er gar nicht so richtig, auch nicht gut klargekommen und hat noch keine richtigen Ergebnisse gebracht und dann hat er doch noch einen Fahrradunfall gehabt, also irgendwie war das total holprig und wir hatten schon mal dieses Thema, wenn so eine Kampagne nicht sauber läuft, wenn die ganzen Schritte nicht, wenn da irgendwo ein Schaden ist, dann wirst du bei allen deinen Targets irgendwie so zurückgeworfen und naja, man könnte jetzt auch sagen, also das ist die Folge einer Kampagne, die im Endeffekt so ein bisschen Pleiten, Pech und Pannen irgendwie war und man hat ja so nicht thematisiert, aber das hat mich doch ein bisschen erschreckt, dass also Strukturschäden willst du eigentlich nicht mehr haben.
Er hat ja auch erwähnt, dass er Strukturschäden, dass er das schon seit längerem im Southern Ocean beobachtet hat.
Das war dann wahrscheinlich die Folge. Und ich glaube, durch das ist schon so eine Klettenreaktion, dieses Gestänge, Rudermäßig. Das hat ja auch damit zu tun, dass er dann irgendwelche Ruder nicht, also die werden dann in unterschiedlichen Winkel zueinander angestellt. Das hat unterschiedlicher Druck auf die Struktur natürlich hinten. Kann man sich ja vorstellen, wenn Ruderblutz anders angestellt wird und das plötzlich irgendwie querschlägt. Ich habe es jedenfalls so verstanden, dass diese Strukturgeschichten auch damit zu tun haben. Insofern muss man es vielleicht auch ein bisschen relativieren. Aber wenn du sagst, im Vorfeld hat er schon drüber berichtet, dann
er hat nicht, da, er hat ich, eben nicht drüber berichtet. Er hat es jetzt gesagt, als der Schaden dann da war, ne? Dass er das schon seit einiger Zeit beobachtet. Er würde da hinten irgendwelche Fissuren und so beobachten. Also ich denke mal, dass das keine Sache ist. Zuerst der Ruderschaden und dann sind die Strukturschäden gekommen. Ja. Das hat er schon länger,
vielleicht zusammen dann, ne?
Mit sich rumgeschleppt, ne? Gehe ich mal von aus.
Ja, traurig, schade, weil er, du hast, wie du schon sagst, der ist ja, hat wirklich ein gutes Rennen gefahren. Also nach den Vorergebnissen konnte man das eigentlich gar nicht so richtig erwarten, dass er da mit den ganzen, mit dem Pack, wo ja auch Boris und Levin eigentlich segelte, da mit Bayou, dass er da mithält und da hat er eigentlich gut performt, aber naja, schade.
Miku, du lungerst jetzt ja gerade nicht in den Innenhöfen von Lorient rum, in den Betoninnenhöfen, sondern bist ja irgendwie weit im französischen Outback. Hast du dennoch Informationen bekommen über den Voreigner deines Schiffes, nämlich Thomas Royon, weil der hat ja auch richtig Kacke am Dampfen, ne?
Ja, der hat sie richtig am Dampfen. Und das ist auch wirklich ziemlich dramatisch, was sich da abspielt für ihn im Moment. Ich denke mal, dass viele das Video gesehen haben, das von Thomas Royon irgendwie dann eben auch tatsächlich online gesetzt wurde. In dem Moment, wo ihm der Schaden passiert ist, also auch wieder einer, der sofort zur Kamera gegriffen hat und sich selbst in einem ganz, ganz üblen Moment gefilmt hat. Also es ist tatsächlich so gewesen, dass er eigentlich gut unterwegs war. Er fühlte sich auch, hat er in einem Video vorher gezeigt, fühlte sich auch wieder völlig okay nach mehreren eher melancholischen Phasen im Southern Ocean, wo es einfach nicht so voranging, wie er das wollte. Und dann kommt irgendwie plötzlich aus heiterem Himmel kommt eine Böenwalze offenbar, die ihn richtig aufs Ohr haut. Über 2 Stunden muss das gedauert haben. Er ist bei bei 30 Knoten ungefähr Wind unterwegs gewesen. Dann ist diese Böe gekommen und er ist mit 50 bis sogar 60 gemessenen Knoten dann aufs Ohr gelegt worden. Und beim Wiederaufrichten hat es eben das J2, das wichtige Vorsegel, also nach seinen Worten das wichtigste Vorsegel für den kommenden Kurs, für die kommenden Kurse im Atlantik, regelrecht zerfetzt. Also wirklich, wenn man die Bilder sieht, da hängt da noch so ein paar Fetzen da oben rum, nachdem er den Großteil des Segels runtergeholt hat. Aber es ist wirklich in Fetzen gewesen. Und diese Geschichte ist einfach, kommt insofern dramatisch rüber, weil er wirklich, er steht kurz vorm Heulen, als er sich aufnimmt. Und das, also authentischer geht's nicht mehr, muss ich ehrlich sagen.
Und sehr emotional, ne? Ja.
Boah, und ich meine, natürlich hat er mir besonders leid getan, aber man kann sagen, dass halt die Franzosen, er ist ein Liebling. Er ist ein Liebling, er geht gerne nach vorne, er ist ja Kämpfer, das sagt er ja auch immer wieder, aber er ist kein Großmaul dabei und er wird von den Franzosen sehr gern gemocht und das ausgerechnet ihm, das jetzt in einer sowieso schon schwierigen Situation so passiert, dass das ist sehr, sehr bedauernswert, muss man wirklich sagen. Ich glaube allerdings auch, und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt dabei, dass er jetzt so furchtbar darüber enttäuscht ist. Das spiegelt sich auch so ein bisschen in seinem Umfeld wieder, also in seinem Shore-Team auch und so, weil im Tiefschnee ihres Herzens haben alle, die irgendwie mit Thomas Rouillon verbandelt sind, beziehungsweise die ihm die Daumen drücken, haben einfach damit gerechnet, dass er noch ein Podium schafft. Sie sind alle eigentlich davon ausgegangen, dass er noch den Simon noch irgendwie kriegt. Und jetzt gibt er halt persönlich bekannt sozusagen, ohne dieses J2 in den kommenden Amwind-Kursen wird das unmöglich sein. Und ja, jetzt ist halt die Frage, ist das wirklich so? Ist es unmöglich? Was meinst du, Carsten?
Ja, er ist absolut ausgeschlossen. Ich glaube allerdings, das wäre auch ausgeschlossen gewesen, wenn er dieses Segel noch hätte. Man muss ja jetzt erst wirklich auch nochmal fragen oder überlegen, wie wichtig ist es denn überhaupt? Und es ist tatsächlich J2, wir nennen das ja auch immer so die Arbeitsfock oder das Arbeitstier unter den Segeln, aber für die Imokas da ganz besonders. Und das ist ja eher auf einem Amwind-Kurs, so gerade beim Mittelwind-Amwind, was jetzt so die nächsten Tage tatsächlich durchaus jetzt gekommen wäre, da wird er verlieren. Und aber nachher, wenn sie dann im Passat sind, im Südostpassat, dann wo ja schon die ersten beiden halt sind, dann spielt die Fock eben da nicht so eine große Rolle. Dann fahren sie ja ziemlich lange mit Wind von Steuerbord quasi nach Norden irgendwie hoch. Aber Simon, das ist ja nochmal eine Nummer für sich. Es hat ja weniger damit zu tun, ob Rouillon jetzt gut wäre oder nicht, oder ob er jetzt was kaputt hat oder nicht. Aber das Wetter spielt ihm da einfach nicht in die Karten. Und Simon hat sich da ja rumgequält, durch die Flaute in Brasilien. Aber er hat eben ganz lange auch richtig Gas geben können auf seinem Superfoil, also auf dem Bug quasi mit Wind von Steuerbord und konnte sich die ganze Zeit darauf stützen. Während es sah schon so aus, als ob er die ersten beiden da vorne einkriegt, bis er dann jetzt doch irgendwie dann auch einen Tag, wir sprachen eben drum, als er das Video auch gedreht hat, wo er im Mast hing, also in einer wirklich krassen Flaute unter Brasilien. Aber der hat eben richtig Gas geben können da jetzt, um dann an der Ecke von Brasilien an der Ostspitze da vorbeizukommen, muss er dann doch nochmal irgendwie wenden und rüberfahren. Also das ist dann auch für Simon nicht so super gelaufen. Aber dahinter, für die läuft das wettertechnisch noch viel schlechter. Also das sind tausende Meilen, die er da vorne ist. Und da ist ja auch da oben im Nordatlantik dann, wäre jetzt nicht mehr viel zu holen gewesen, das glaube ich schon. Aber du hast recht, für Rouillon war das wahrscheinlich immer noch so ein Ding und er hat es ja auch gesagt, vielleicht geht da noch mal was und jetzt ist er eher der Fall gewesen. Aber ich glaube, das wäre auch ohne diesen Schaden passiert, wenn ich mir mal so diese Routings angeguckt habe, dass er eher von den hinteren eingeholt wird, so wie es jetzt auch der Fall ist. Ja, aber Ja.
Ja, Mela ist ja direkt bei ihm jetzt schon. Ne?
Ja.
Das wird ja nicht mehr lange dauern. Ne? Dann ist ja. Und das ist besonders, tut besonders weh. Also soweit kenne ich die Situation rund um Thomas Rouillon, dass er sich nicht mit Richomme und Dallin battlen kann, ist das eine, was ihn. Aber dass dann jetzt auch noch andere Segler mehr oder weniger die auch in seinem Heimathafen stationiert sind und mit denen auch viel trainiert und so, höchstwahrscheinlich noch an ihm vorbeikommen werden. Ich glaube, also das ist oberhalb der Schmerzgrenze, unbedingt.
Weil er durch diesen Schaden, wo er auf dem Wasser lag und die mehrere Stunden und dann die Fetzen quasi der muss das ja abgeschnitten haben. Also und oben hängen ja noch die Fetzen. Ich glaube, ob er sie jetzt weg hat, haben wir noch nicht gesehen. Oder vielleicht flattert da immer noch irgendwas rum. Aber allein da hat er ja schon 100 Meilen verloren, allein bei diesem Manöver. Ne? Und dadurch ist
Lustig, dass du jetzt damit anfängst, Carsten, wo die fast da sind, weil du hast die ganze Zeit über Paul Meilhardt gesagt. Das hört sich an wie so ein Rheinländer.
Wir hatten uns darauf geeinigt, dass wir wie die Engländer, dass uns das scheißegal ist.
Ja, ist es auch, aber ich fand es lustig, dass es heute.
Du hast recht. Beendest. Du hast recht. Kommt und mir gerade vor.
Das Einzige, worauf ich noch. Dallin muss noch lernen, bis der im Ziel ist.
War richtig. Naja, wie gesagt, ich wollte nur darauf hinweisen, dass der hat wirklich allein durch das Manöver schon und man muss es sich ja auch mal vorstellen, das haben die anderen ja auch berichtet. Das finde ich auch einen interessanten Aspekt in diesem Seegebiet da. Und das, wir kommen auch noch auf Boris zu sprechen. Und die sagten, dass wieder so eine Phase da ist, wo man sich überhaupt nicht auf diese Windfalls verlassen kann. Oder das total schwierig ist und dann eben auch so eine Geschichte. Und da fand ich, war ja Rouillon sehr, entgeistert drüber, dass ihm sowas passiert, weil nämlich er ist ja dann unter der J2 gesegelt und dass dann plötzlich wie aus dem Nichts so eine 60 Knotenböe da ihn aufs Wasser legt. Und das sagt, das wäre überhaupt nicht in den Files erkennbar gewesen, auch nicht irgendwelche wie eine Squall, die man ja auch dann auf dem Radar irgendwie sieht. Und das ist ja für die anderen, die haben es teilweise ja auch so beschrieben und lagen irgendwie auf dem Wasser. Das finde ich schon irgendwie da sehr, sehr bemerkenswert. Da ist er ja auch sehr genervt gewesen drüber.
Das macht den Eindruck, finde ich, wenn man so, also komplett durchs Feld einmal so durchhört. Das ist eine viel anstrengendere Vendée als vor 4 Jahren, ne, vom Wetter. Also viel unberechenbarer, wenn ich das so in Erinnerung, man hört immer wieder, auch jetzt von Boris, oder können wir noch kurz sprechen über Tanguy Le Turquet, der ein schon emotionales Video gepostet hat. Ich habe es in Teilen verstanden, weil er es auf Französisch gemacht hat. Ich habe es mir übersetzen lassen, aber also unterm Strich, der ist halt komplett fix und runter, ne? So wie der da in seinem Bett lag. Aber Miku hat es wahrscheinlich auch alles verstanden. Also ich habe verstanden, er ist psychisch und physisch runter, weil es so anstrengend ist die ganze Zeit.
Ja, so ist das auch richtig zusammengefasst. Ne? Also wirklich, er beschwert sich nicht. Er sagt, Leute, ich bin hinüber. Und zwar nicht, weil er irgendwie einen Mast hoch musste oder einen Motor reparieren musste oder was auch immer, sondern er ist fertig einfach von der vergangenen Woche, die ihm wirklich alle Kräfte gekostet hat. Er kann nicht mehr richtig schlafen. Das ist ja auch immer noch mal so ein wichtiger Aspekt. Da hast du ja auch neulich einen Artikel drüber geschrieben, Stefan. Er kann im Endeffekt nicht mehr richtig schlafen. Er kommt, was hat er in, er sagt, in den letzten 24 Stunden bin ich noch nicht mal auf 2 Stunden Schlaf gekommen und davor noch viel weniger. Also der ist Wahnsinn. Ganz offensichtlich, nicht nur von der Stimme her, sondern auch vom Aussehen her, der ist hinüber. Der ist wirklich fertig. Und das gibt er auch rüber, bringt er auch gut rüber. Ja. Und er sagt eben nicht, oh Gott, ich armes Schweinchen oder sonst irgendwas, sondern er betont immer wieder aufs Neue, Leute, aber das ist eben die Vendée Globe. Ich wollte das nur noch mal kurz mitteilen. Wenn irgendeiner sich wundert, warum das vielleicht nicht ganz so schnell im Moment weitergeht, ich bin einfach hinüber. Und das fand ich eigentlich auch.
Ich fand toll. Nur, wie ihr da in seinem Schlafsack da irgendwie eingemummelt, irgendwie so ein bisschen über den Kopf gezogen. Und es war schon visuell erkennbar, wie er sich da irgendwie gerade fühlt. Und das fand ich tatsächlich auch eins der eindrücklichsten Videos, weil man da so, wie gesagt, ich habe ja gar nicht so viel, oder ich verstehe.
Man wollte ihn in den Arm nehmen, ne?
Genau. Ja. Und ich habe nur diesen YouTube-Übersetzer irgendwie dran gehabt und man konnte es alles so verstehen, also rein, weil man diese Situation so wahrgenommen hat. Und es war auch natürlich nichts gekünstelt und hat sich einfach hingelegt und sag ich, jetzt erzähle ich einfach mal so mein Mist, wie es mir geht. Und das habe ich auch als sehr, sehr eindringlich irgendwie empfunden und ja. Aber
ich hatte mir kurz überlegt, hoffentlich ist Clarisse jetzt sieht das Video nicht, weil die dreht ja um und nimmt ihr den Namen.
Stimmt.
Na, die hat ja ihren Rechner jetzt erfolgreich repariert, das finde ich auch so bemerkenswert. Ich meine, bei diesen Bedingungen da einfach am Computer rumzuschrauben, ja, also ich könnte es nicht mal mit Pinzette und Lupe an einem stillen Tisch. Es ist echt irre. Aber das bemerkenswerteste Video finde ich eigentlich, und da muss man sagen, also mein bester Freund, Conrad Coleman, der ist wirklich Mentalitätswunder, wollte ich sagen. ja. Ich meine, wie kann man, wenn man einen Eisberg vor sich hat, dann noch die Drohne zünden, den zu filmen und dann ein Video drüber zu machen, so ein Eisberg, haha! Also er erzählt schon, wie gefährlich das ist, aber der lacht die ganze Zeit. Ich meine, das fand ich richtig spooky. Richtig, das wäre auch ein fettes Teil.
Das ist richtig. Wobei ich fand, genau, dieses Video fand ich auch gut, wobei ich finde ihn auch echt cool, wobei allerdings bei diesem Video fand ich es tatsächlich das erste Mal so ein bisschen aufgesetzt, weil
nee, der wie ist
kann
so.
Der denn...
Der ist so.
Ja, sagst du, aber ich fand, weil in dem Moment sieht das Ding ja dann, also weißt du, rein vom Zeitlichen her, okay, er hat es ja nachher dann irgendwie zusammengeschnitten, weil danach siehst du ja dann die Drohne hat fliegen lassen.
Ja, der sagt ja auch, wie beschissen das ist und dass das spooky ist, aber der ist immer, ich glaube, bei dem schwebt immer so eine Begeisterung vom ersten Tag. Also der hat ja auch beim Ablegen schon so ein tolles Video gemacht irgendwie. Dass er bei der Vendée ist. Das ist für den, glaube ich, immer noch sowas Großes. Und er ist ja auch ganz gut gesegelt jetzt die letzten paar Tage, hat irgendwie zwei Plätze gut gemacht. Also ist ja wirklich gut
hört
dabei.
Sich da gut.
Hätte ich nicht gedacht, finde ich, dass er sich da vorne vorne, aber bei den Non-Foilern schon ganz gut dabei. Aber der ist, glaube ich, unerschütterlich. Der war ja auch, erinnert euch, vor 8 Jahren, als er seinen Notrück gebaut hat, hat er auch nur gelächelt. Also ich glaube, sonst kannst du sowas auch gar nicht.
Nein, das ist ja richtig, fand ich ja auch, aber wie gesagt, in diesem Video fand ich, passte das da irgendwie was nicht so richtig zusammen. Ist auch egal, aber er hat eben allein, dass er das macht und die Drohne da loslässt, und dann eben auch diese Bilder schießt, weil die anderen, es gab ja mehrere Videos von gesichteten Eisbären, waren glaube ich 2, 3, 4, die das ja alles gesehen haben, die dann an dem Eisberg vorbeigefahren sind und das ist ja auch deshalb spooky. Ich dachte, ist ja eigentlich gar nicht so spannend, aber wenn das dann nachher die Gefahr auch irgendwie mal sacken lässt, also das ist ja, geht ja gar nicht um diesen Eisbär, weil den siehst du ja, da fährst du ja nur drauf zu, aber diese ganzen Stücke, die da drumherum abgebrochen sind, die
also erzählt,
irgendwo
genau.
knapp, ne, genau, die irgendwo unter der Wasseroberfläche schwimmen können, dann denkst du auch, er fährt leider auch an der falschen Seite vorbei, denk, was kann denn die falsche sein? Ja, ist die Lee-Seite vermutlich, ne, wenn die Dinger da abbrechen, dann hast du weiter welche in Lee, hast du dann eher so was von diesen Growlern, wie sich das irgendwie nennt, als wenn du jetzt in Lou vorbei bist, so stellst du es mir jedenfalls vor, dass das die falsche Seite möglicherweise ist. Aber naja, toi, 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 alle anderen sind ja auch nicht dagegen gefahren. Aber dann irgendwer hat dann auch geschrieben, was denn wirklich passiert, wenn dann man dagegen fährt. Und zwar, da denkst du dann auch, wie so eine, wenn du so eine spitze Ecke hast, als ob es so ein Container-mäßig wäre. Ja, Titanic-mäßig. Wie dann der Rumpf dann aufgeschlitzt werden kann oder keine Ahnung. Ich habe es also von einem Skipper, der hatte von den Franzosen, hat er das so ein bisschen gesagt, oh Gott. Und das war jetzt auch nicht aufgesetzt und so, sondern das ist schon eine reale Gefahr. Und das habe ich dann auch immer, im Nachhinein haben wir bei den ersten gedacht, was passiert da? Wieso sind die nie bei Eisbären? Und wieso müssen die dann jetzt dagegen fahren oder in diesem Seegebiet fahren, bis ich mir dann bewusst gemacht habe, die haben ja im Vorfeld, wenn ihr euch erinnert, ist, glaube ich, mehrfach ist ja diese Eisgrenze verändert worden, weil die natürlich inzwischen diese Satellitensystem, die können ja relativ genau gucken, wo diese Dinger rumschwimmen. Aber die können ja nicht sagen, okay, wir verändern jetzt den Kurs für die Hinteren. Wir machen den ja dadurch länger, weil wird ja das Rennen wird ja nicht funktionieren.
Aber die haben die gewarnt. Also, der Eisberg, also genau. dass da jetzt Eisberggefahr besteht, das haben sie vorher gewusst.
Genau. Aber die können ja nicht sagen, normalerweise, wenn das, sag ich mal, vor den ersten passiert wäre, dann hätten sie Eisberggefahr und haben gesagt, wir ändern jetzt die Eisgrenze und ziehen die um, weiß ich nicht, 20 Grad nach Norden oder so. Für die ersten schon.
Das ja, haben aber sie gemacht. Mittendrin nicht.
Das genau. Ich das. Und jetzt ja eben nicht. Genau.
Dann bist du doch einmal in dieser Zone
genau,
drin. Da eine Strafe rein.
Genau, das wollte ich ja sagen. Ja, nicht, dass da im Nachhinein, aber die können sie auch jetzt nicht sagen, ey, die hinteren, hier sind Eisberge entdeckt worden, da dürft ihr jetzt nicht durch, weil es eben das Rennen verfälschen würde. Aber für den Sicherheitsaspekt würde man jetzt schon denken können, wenn die das entdeckt haben, dann wird man die normalerweise außen rumführen. Ist ja auch egal. Es ist ja hinten passiert und in dieser Gruppe, die müssen dann einfach
eben. Aber es gibt ja durchaus. Es gibt da durchaus Stimmen zu diesem Problem mit dem Verschieben der Eisberggrenze von Leuten, die sagen, es ist wichtiger, dass die Sicherheitszone positiv verschoben wird. Und wenn die Hinteren dann in einen weiteren Weg segeln müssen, dann ist das genauso zu bewerten, als würde da jetzt ein Tief kommen, was sie umsegeln müssen. Ja. Das ist auch mitdiskutiert worden. Es gibt Regularien, die sind klar und deutlich. Mhm. Also die Grenze wird nicht mehr verschoben, wenn die ersten durch sind schon.
Okay, das ist ja dann auch jetzt passiert, aber ich glaube, da kommt jetzt Sicherheit und Race irgendwie, da trifft es schon irgendwie aufeinander, ne? Weil wenn man sagen würde, es geht jetzt um Sicherheit, dann hätte man die Eisberge gesehen und haben gesagt, hätte man die Zone erweitert, Leute, fahrt da außen rum, fertig. Aber egal, das ist jetzt nichts passiert, alles gut. Weil das ist ein spannender Aspekt, aber in so einem Rennen hast du dich beim 0850-Rennen und schon gar nicht auf der Alster. Ne, Stefan?
Ich habe gar nicht zugehört. Ich war gerade auf boot24.com und habe nach Booten geguckt. Sorry. Ich habe gar nicht aufgepasst. Passt jetzt.
Für die Saison.
Genau, unserem tollen Partner. Ich habe nochmal
geguckt. Eisbrecher.
Ja, genau, ein Eisbrecher.
Eisbrecher.
Und hast du was gefunden?
Ja.
Du hast ja wohl was gefunden.
Ja, ein Imoka von Sendercheck. Aber die Farbe gefällt mir nicht, sonst würde ich es nehmen.
Okay, aber gut.
Jetzt, bevor wir jetzt gleich 4 Stunden über Boris sprechen, Miku, noch mal kurz zum Abschluss. Isabel Joschke, die hat auch ordentlich oft ihren Werkzeugkoffer aufgehabt, ne?
Ja, die hat den Werkzeugkoffer wirklich lang aufgehabt. Zunächst, um am Motor was zu reparieren, da haben wir auch schon drüber gesprochen beim letzten Mal. Und wir haben auch drüber gesprochen, wenn ich mich richtig entsinne, dass ihr Steuerbord voll tatsächlich abgebrochen ist. Das ist jetzt auch für Joschkische Verhältnisse schon weit zurück. Das ist ungefähr vor 5-6 Tagen passiert. Und sie berichtet mittlerweile sehr, sehr gefasst und sehr ruhig von ihrer aktuellen Situation. Sie müsste jetzt so ungefähr in die Nähe des Kap Horn kommen. Sie kriegt furchtbar eine auf die Mütze. Sie kriegt also richtig fett ordentlich was ab. Und zwar auf der Seite, wo ihr das Foil gebrochen ist, also abgebrochen ist. Das heißt, sie segelt mit Wind von Backbord. Das Foil ist auf der Steuerbordseite gebrochen und muss jetzt erstmal ordentlich abwettern und wird auch wahrscheinlich jetzt erstmal die weiteren Tage auf dieser Seite unterwegs sein müssen. Und sie nutzt das so ein bisschen in mehreren Audio-Files, erstens mit der Regatta-Leitung natürlich, aber auch mit ihrem Team, die dann veröffentlicht wurden auf ihrer Webseite. Sie nutzt das so ein bisschen, um zu erklären, was eigentlich jetzt im Moment los ist da draußen für sie. Nämlich, Es geht ja nicht nur um Geschwindigkeit, wenn so ein Foil weg ist, sondern es geht halt eben auch darum, dass sie, so wie sie das beschreibt, nach jedem Manöver, wenn sie von einer Seite auf die andere wechselt, dass sie eine andere Segelkonfiguration machen muss. Das heißt also, sie wechselt mitunter, wenn sie bei nach einer Wende oder nach einer Halse, wechselt sie mitunter tatsächlich die Segel auch tatsächlich. Oder zumindest die Größe des Segels. Also lange Rede, kurzer Sinn, es ist auch eine physische Geschichte für sie, dass wenn dieses Foil abgebrochen ist. Und da redet sie, ich muss wieder sagen, für Joschkische Verhältnisse sehr, sehr gefasst drüber. Und sie sagt auch mehrfach, da hilft ihr ihre mentale Vorbereitung auf dieses Rennen im Moment sehr. Vor 4 Jahren in einer ähnlichen Situation wäre sie kurz vor einer Nervenkrise gewesen. Jetzt macht sie auch wirklich den Eindruck so, als würde sie das sehr, sehr gut stemmen, diese Problematik. Und es ist keineswegs die Rede von Aufgabe oder sonst was, sondern sie will das weiter durchziehen. Sie weiß, das wird jetzt schwierig, aber sie will es halt eben mit einem Ritt wie auf Eiern, sagt sie, tatsächlich dann auch tatsächlich schaffen, das Boot und sich selbst natürlich dann eben auch heil nach Les Sables d'Olonne zu bringen. Sie glaubt wirklich, dass mit diesem gebrochenen Foil ihre Chancen auf eine weiterhin gute Platzierung, also weiterhin ist ja auch dann relativ, aber auf eine gute Platzierung unter den gegebenen Umständen dann halt eben weiterhin möglich sein wird.
Weiß man, warum das Foil gebrochen ist? Hat sie da was zu gesagt?
Sie hat, wie der andere Foilbruch auch, sie hat es nicht gemerkt.
Und beide Steuerbord.
Steuerbord, genau, ja.
Ich hatte mal den Gedanken, vielleicht ist er völlig blöd, was mich nicht wundern würde, dass, wenn bei beiden der Steuerbord ist, ist das die Seite, die mehr belastet ist? Wisst ihr das?
Ja, also auf jeden Fall, ich weiß, dass die Diskussion aufkam bei Seb Simon, und weil der ja fast kurz vorher den absoluten 24-Stunden-Rekord Einhand gebrochen hatte, wenn ihr euch erinnert, diese unglaublichen Bedingungen da im Südatlantik, wo sie ja dann quasi bei einem Meter Wellengang nur und die ja tagelang da rübergeballert sind, und waren keine großen Belastungen, aber die sind halt die ganze Zeit mit Wind von Backbord gefahren, also das Foil war belastet, deshalb war das durchaus eine Frage, ob diese Belastung nachher in der Folge, diese dauerhafte Belastung dazu geführt hat, dass es vielleicht eine Schwächung dieses Steuerbord-Foils war, und insofern hast du völlig recht, also dieser Gedanke, den muss man sich machen, und auch Isabelle wird länger auf, ich habe es jetzt nicht genau gecheckt, wie das, ich meine, der Pazifik und der Indische Ozean war ja für alle irgendwie sehr durchwachsen, und jeder Pulk hatte teilweise andere Bedingungen, aber sie ist auch gerade sehr viel auf Steuerbord gefahren, beziehungsweise ist normalerweise auch in dieser Phase, und nachher dann, das ist ja die Phase für die Ersten, nachher auch hofft man ja im Atlantik dann auf den anderen Bug zu kommen für die Südostpassat und oder die Ostpassat-Geschichten. Da sehst du mit Wind von Steuerbord, und das ist ja auch der Vorteil für Seb Simon, auf den er gehofft hatte, dass er auf dem anderen Bug dann eben, was er jetzt ja auch zeigt, eigentlich keine Probleme hat, weil das voll intakt ist. Aber das kann definitiv sein. Und dazu muss man jetzt vielleicht auch noch mal sagen, was ich immer ganz spannend finde bei dem Thema, weil wir haben ja gesagt, oh, das hat ja damals Alex Thompson auch geschafft mit seinem Foil. Ich finde jetzt sehr bemerkenswert, das war allerdings noch mehr bei Seb Simon, weil der hat ja einen Neubau mit seiner 11th Hour, also eines der neuen Generationen. Und die Boote der neuen Generation sind tatsächlich viel mehr auf die Foils zugeschnitten worden. Das heißt, die sind um diese Foils, die ja auch begrenzt sind von den Regeln her, rumgebaut worden, in Anführungsstrichen. Früher die Boote, mit den ersten Foils und auch Alex Thompson, da war ja, hat man quasi diese Imoca-Rümpfe gehabt, relativ formstabil, und hat man nochmal die Foils dran geflanscht, und dann fuhren die im Grunde auch ohne Foils relativ gut. Isabelle hat jetzt ein relativ altes Boot, deshalb geht das, glaube ich, auch relativ gut noch, weil das eben auch erst nachgerüstet hat, die Foils, und sie hat eine gewisse Formstabilität. Mehr noch hat mich das echt bei Seb Simon gewundert, dass er da vorne echt mitfahren kann. Und der hat, glaube ich, so ein bisschen Glück gehabt, dass auf diesem ganzen Kurs jetzt auch Kap Horn oder im ja unten im Südmeer teilweise der Wind sehr genau von hinten war oder eben wirklich von Steuerbord, wo er auf dem anderen voll fahren konnte, aber Isabel, glaube ich, die fährt so ähnlich wie Alex Thompson rum und hat ein relativ formstabiles, stabiles Boot, eben das nicht so schmal ist wie die schnellen Foiler der aktuellen Generation.
Obwohl sie selbst sagt allerdings dazu, dass es schon sehr, sehr schwierig ist, das Boot stabil zu halten.
Total.
Wenn sie eben auf Steuerbordbug segelt. Das ist schon wirklich.
Ohne Frage.
Man darf sich das wirklich nicht so vorstellen, als wäre das genauso, wie wenn man da jetzt ein Schwert runterschiebt. Genau das beschreibt sie eben auch in mehreren, in zwei Audios, dass das eben so eine ganz knifflige Angelegenheit ist und dass man eben viel, viel konzentrierter sein muss, auch wenn der Autopilot weiter steuert, aber man muss trotzdem viel konzentrierter in der Segeleinstellung und eben überhaupt im Trim des Bootes jedes Mal aktiv sein, wenn sich der Wind auch nur ein bisschen ändert oder wenn die Wellenrichtung eine andere wird und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist eine hochkomplizierte Angelegenheit da draußen.
Ja, auch mit da haben wir ja mit Andreas Badenburg gesprochen, der in dem Team von Sebastian Simon ist, der, weißt du, mit den Routings, dass du die Polardaten irgendwie anpassen musst und du hast natürlich keine Polardaten irgendwie, das musst du so Pi mal Daumen machen, weil nirgendwo gibt es eine Tabelle, die sagt, okay, so sind die Polardaten mit noch 5 Zentimeter voll rausstehend oder 40 Zentimeter. Das macht es natürlich alles anstrengend. Umso bemerkenswerter finde ich übrigens die Leistung von Seb Simon, der da immer noch auf 3 ist. Und ich würde ihm auch wirklich wahnsinnig gönnen, dass er das hält, dass er auf dem Podium steht. Das ist schon, ich meine, er fährt schon echt eine ganze Ecke mit einem kaputten Boot rum. Ne? Das ist schon, also unabhängig, ob er nun Glück oder Pech hat mit dem Wetter, mit dem Wind, ist das schon eine Leistung. Also dann musst du erstmal auch so routen, dass die Karre immer auf dem Backbord voll bleibt, ne? Ja, genau. So, sag mal, jetzt tolle Überleitung. Welches Foil ist denn das von Boris, wo er jetzt am Rake rumgebastelt ist? Ist es auch Steuerbord? Und damit wären wir bei Boris.
Stimmt. Ja, nee, das ist tatsächlich Backbord. Das
Backbord, ne?
Genau, und das hat man fast schon mal so ein bisschen vergessen, dass er da Probleme hat. Irgendwann hat er nochmal gesagt, ich habe nochmal so eine MacGyver-Aktion gestartet und war auch ganz fertig. Und dann dachte ich, ach ja, was war denn da noch mit dem Foil? Stimmt, und wir erinnern uns, dass er da auch, ja, ich kann das ja mal relativ schwer übersetzen.
Den Anstellwinkel des Foils.
Ja, genau das. Genau, also das wird ja nach hinten und nach vorne geschwenkt, aber was da jetzt genau gebrochen ist, und das wird ja quasi mit so einer Hydraulik-Verbindung am Foil, quasi im Schiff, wird das quasi gedrückt oder gezogen, sodass das Ende des Foils außerbords quasi nach vorne oder nach hinten schwenkt, diese 5 Grad eben, was jetzt sich nicht viel anhört, aber massiv was ausmacht für den Trim des Schiffes.
Erzähl das mal einem Piloten, dass es nicht viel ausmacht.
Ja, ich habe gesagt, dass es viel ausmacht, ne?
Ach so, ja, genau. Es hört sich an, als ob es nicht viel ausmacht, aber das ist, glaube ich, extrem viel, so 5 Grad.
Nein, es hört sich nicht nach viel an, aber ich glaube, es macht extrem viel aus, genau. Und und dann hat er, glaube ich, immer so eine Mittelstellung gefunden, weil er es nicht dauerhaft verstellen kann. So, du verstellst es auf diesen Imokas so, wie du ein Segel verstellst. Du sagst, okay, ist jetzt 10 Grad Wind, Einfallswinkel hat sich verändert, dann muss ich die Segel ein bisschen auf oder dicht machen. Und dann muss aber dazu gehört dann eben auch, muss ich um 1,5 Grad eben auch den Foilrake verändern. So haben die das irgendwie abgespeichert. Und das geht jetzt mal eben nicht so. Jetzt kam bei ihm nochmal dazu. Er hat es zwar verbessert, also diese Konstruktion, diese Reparatur, da hat er ja auch so Keile, aber er kann es eben nicht mal eben so wie den auf der anderen Seite schnell verstellen, sondern muss da immer, was er da genau rumfummeln muss, weiß ich nicht, hätte nur gezeigt, dass er da irgendwie noch eine Schraube durchgedreht, bla bla. Alles jetzt auch wohl nicht so dramatisch, wenn du jetzt, weiß ich nicht, 2 Tage oder eine Woche lang auf einem Bug fährst, aber jetzt, darüber hat er jetzt, kam das Thema wieder auf, weil er so ein bisschen gestöhnt hat, er wäre 12 oder 15 Wänden gefahren, da entlang der Eisgrenze, das muss man ja auch mal immer sagen, durch diese Eisgrenze, von der wir eben gesprochen haben, haben die Boote tatsächlich die Skipper auch einen ganz viel schmaleren Kursrange, den sie da segeln dürfen, als jetzt noch vor 4 Jahren. Das heißt, sie müssen da genau so auch an dieser Grenze da Halsen fahren. Das war jetzt in die, nee, quasi, wie sind die denn jetzt gerade gefahren? Sind die da gewendet? Nee, die sind gewendet, Quatsch. Die sind entlang dieser Eisgrenze hin und her gewendet und 15 bis 12 Mal, sagt er, hat es schon fast vergessen, wie viele das waren. Und bei jeder Wende, und da kam das Thema auf, muss er eben diesen Foil Rake da manuell verstellen oder bisschen. Nee, das hat damit zu tun. Er sagte, er konnte das Foil kaum noch rausschieben oder nur mit extremer Arbeit. Das heißt, er schiebt es ja auch rein und ein bisschen raus auf jedem Bug. Und das wäre dann dadurch die Reparatur eben auch einfach ein bisschen verklemmt. Und er hat sich da, was hat er das geschrieben? Er hat sich einen Arsch abgearbeitet. Ja, und das scheint wohl sehr nervig gewesen zu sein, hat vielleicht auch damit zu tun. Er ist also in dieser Phase, wo es dann diese harten Schläge gab, auch beim Gegenanfahren, wirklich nicht schön für diese ganze Gruppe, die eigentlich gehofft hat, ey, jetzt sind wir um Kap Horn rum, jetzt geht's ein bisschen schneller Richtung Norden, musste wirklich die ganze Zeit gegen ankämpfen. Das hat ihn auch sehr ausgelaugt. Ich kann ein Video erinnern, wo es, ja, du kannst ihn kaum verstehen, wie er da durch die Gegend knallt und immer diese Schläge in seinem blauen Sofasessel da im Grunde auch. Das wird nicht alles abgefedert. Und ja, also da hat auf jeden Fall, wir haben uns jetzt auch da öfter Gedanken drüber gemacht, wie Malizia denn performt. Also es war eine Phase ja von 4-5 Tagen, wo es wirklich um reine Performance gegen anging. Da war ja nun auch ein Winddreher, spielte eine große Rolle. Paul Meillard hat da nach links gewendet. Das habe ich nochmal ein bisschen ausführlicher ausgeführt. Hat dann einen Riesendeal gemacht, wo Boris nachher gesagt hat, das Routing-Programm hätte das zwar gesagt, aber er hätte sich nicht so getraut, dem so hinterher zu fahren, also auf die linke Kreuzseite, sondern er wäre lieber ja mit Louvain und mit den anderen. Louvain übrigens, der immerhin sein Navigator, und Boris ist schon sehr oft, also Ex-Navigator auf Malizia, Boris ist schon oft gut damit gefahren, in eine ähnliche Richtung zu fahren, wie Nico das gemacht hat. Also er ist ja auch als Profi-Navigator beim Ocean Race eingesetzt worden von anderen Teams schon. Und hat schon bewiesen, dass er da wirklich gutes Händchen hat. Und wenn jetzt Paul da auf die linke Seite fährt und sein Typ, sein Freund, sein Kumpel, von dem er viel hält, auf die rechte Seite, dann denkst du wahrscheinlich auch, vielleicht fahre ich doch lieber auf die rechte Seite. Das hat er jetzt nicht so gesagt. Jedenfalls hat er nur gesagt, er hätte dem Routing lieber mehr vertrauen sollen. Also das, was der Computer gesagt hat, weil das hätte Paul gemacht, und der hat ja da einen super Coup gelandet und ist eben von auf den Falklandinseln, oder neben den Falklands waren sie ja noch beieinander, und jetzt ist er auf Platz 5 vorgefahren, aber ja, sind 300, 400 Meilen dazwischen, also ein Riesending, wo sich Boris drüber geärgert hat, aber auch einer wie Nico oder auch Bayou, die ja auch nicht dahin gefahren sind. Also man kann das jetzt nicht sagen, nicht die richtige Entscheidung, haben alle gesagt, Hut ab vor Paul, dass er das hingekriegt hat. Aber das war jetzt nicht so zielführend für einen vorderen Platz. Aber dazu kam eben auch, dass bei den 14, 15 Wänden, man musste immer sehen, Malizia ist ja genau neben den anderen Booten gesehen, da konntest du im Grunde sehen, wie ist so die Performance des Bootes. Also Boris war immer sehr schnell unterwegs, aber hat trotzdem keine Meilen gut gemacht, und das hat wohl offenbar damit zu tun, dass er in dieser Phase nicht die Höhe am Wind segeln konnte. Also wir sprechen ja oft von diesem VMG, Velocity Made Good, also wie viel Meter Meilen schaffst du wirklich nach Louvre zum nächsten Ziel, wenn du wenden musst, oder eben nach Lee, wenn du genau vorm Wind fährst. Da sah er meistens nicht so gut aus. Ist der Rückstand eigentlich stabil geblieben? Und naja, insofern, das war aber alles gar nicht so dramatisch, weil er lag ja relativ eng da beisammen mit der Gruppe. Und ich habe gestern noch geschrieben, warum es eine Möglichkeit besteht, dass er noch auf dem vierten Platz nach vorne fährt, weil der ist inzwischen ja in Reichweite geraten. Wir haben ja eben über Thomas Rouillon gesprochen. Durch seinen Schaden hat er dramatisch viel verloren, ist vielleicht auch ein bisschen gehandicapt, aber ist eben auch in diesem Wettersystem zurückgerutscht. Und ja, Paul segelt jetzt gerade, wie viel sind das? Knapp 10, 20, 30 Meilen irgendwie dahinter. Also ist ihm wirklich auf die Pelle gerückt. Und da hätte natürlich auch Boris sein können. Wenn er jetzt nicht, und da gab's eher das Video von Sam Goodchild, mit dem er sich ja gerade die ganze Zeit hin und her battelt um Platz 8 und 9. Aktuell wird Boris gerade wieder auf 9 geführt, was aber Quatsch ist, weil Goodchild gewendet hat und Boris wird auf jeden Fall vor ihm durchfahren oder ist nach wie vor auf Platz 8. Die haben also gewartet, dass das Tiefdruckgebiet sich über sie verlagert nach Osten. Haben wir wahrscheinlich damit gerechnet, dass es nicht so lange dauert. Jedenfalls hat Goodchild hat auch ein Video gepostet, wo er nur in der Flaute liegt. Er sagte, 2,5 Tage jetzt wirklich fast Stillstand. Und Boris lag da auch drin. Witzigerweise ist Justine Metro von hinten komplett an diesem Tiefdruck vorbeigesegelt, also ganz auf die linke Seite, die ganze Zeit mit Rückwind, viel mehr Meilen gemacht, aber die liegt jetzt fast gleich auf. Die Frage wäre jetzt, hätte man das sehen können oder nicht? Ich glaube nicht. Also dadurch, dass Goodchild, der bisher sehr gut gesegelt ist, und das auch da liegt, wo Boris ist, wahrscheinlich war das jetzt ein bisschen Wetterpech. Jedenfalls hat er in kürzester Zeit jetzt richtig krass verloren nach vorne. Ja, also diese optimistische Geschichte, die ich gestern geschrieben habe, die scheint gerade nicht so gut zuzutreffen. Andererseits habe ich auch ein Routing gesehen, dass die hintere Gruppe wirklich eher so an Brasilien, an der Ecke wirklich entlang führt. Und die ersten beiden, also Rouillon und also von dieser Gruppe und Paul, eher rechts bleiben, dass sich das wirklich an der Spitze von Brasilien dann nochmal alles eng zusammenschieben könnte. Soll heißen, lange Rede, kurzer Sinn, es geht jetzt nach wie vor noch um diesen vierten Platz. Klar muss da noch viel passieren, auch für Boris, dass er da vorne wirklich rankommt. Die Chance ist möglicherweise noch da, aber es kommt auch mal wieder ein bisschen Glück und Pech dazu. Es ist nicht, dass er das noch kontrollieren kann. Aber insofern ist da jetzt noch vieles offen, total instabiles Wetter, die Skipper können alle teilweise an den Wetterdaten, es ist nicht richtig viel festmachen, sondern müssen ein bisschen Gefühl auch fahren und dann, wenn es dann auf Höhe von, Salvador da Bahia ist ja Brasilien, da ist schon ganz stabiler Südostpassat, wo jetzt die ersten beiden auch schon sich drin befinden, da wird dann wieder geballert mit 30 Knoten, da kann, wenn Boris da noch in Reichweite ist, da kann sich da vielleicht noch ein bisschen was tun. Wir drücken die Daumen jedenfalls und zittern damit.
Ist so ein bisschen so das Gefühl wie die letzten, weiß ich nicht, 11, bis auf letzte Jahr, 12 Jahre Fußball, Bundesliga, wenn Bayern immer schon Meister war, also du weißt, da vorne, da wird also hoffentlich auch nichts mehr anbrennen, weil dann müsste was passieren. Das wäre kacke. Mhm. Also einer von beiden Schaden, das wäre echt mies. Und ich glaube, der vordere Drops ist gelutscht und auf dem lutscht, glaube ich, Donner besser als Richomme, aber das werden wir sehen. Vielleicht kommt es dann auch anders. Mhm. Aber dahinter dieses Feld jetzt, ich meine, jetzt Seb Simon ist. Das hängt jetzt davon ab. Ich meine, Boris hat ja gesagt, er wird nicht in die Top 10 kommen. Das sieht jetzt gerade.
Ja, das hat er, glaube ich.
Also Boris da recht
wird das anders sehen, ja.
Genau, kommt natürlich darauf an. Wenn er jetzt irgendwie die ganze Zeit auf dem falschen Bug segeln muss bis nach Hause, dann wird es auch nochmal schwierig, mit Sicherheit. Obwohl er hat schon 1000 Seemeilen Vorsprung, muss man sagen. Das ist ja auch eine ganze Menge.
Ja, und der hat jetzt schon gewendet. Der fährt schon mit Wind von Osten. Ja. Der ist schon auf seinem richtigen und der ballert da dann wieder los. Also kurz vor. Bei den Kanaren, da kann nochmal was passieren, das habe ich gelesen, da hast du recht. Also
ja, aber dann kommt der Kampf, jetzt bin ich wieder bei der Bundesliga, der Kampf, der enge Kampf um den letzten verbliebenen Champions League Platz, Platz 4.
stimmt.
Nee, und das
wäre ein Riesenerfolg.
Ja, klar, es wäre auch Platz 5 wäre ein Riesenerfolg. Ich meine, ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, das ist auch. Egal, also alle, die da rumkommen, die machen das irgendwie super. Und also es hat ja auch so viele Faktoren. Es ist ja nicht immer der eine Segel besser als der andere. Also da gehört ja auch eine ganze Menge anderes Zeug noch zu. Und wenn es dann, muss man auch, weiß man ja nicht, vielleicht wird Boris sich da einfach mal zu äußern, so ein Rake, der 3 Grad falsch steht, irgendwie ja. Und immer das halbe Knötchen kostet, weißt du, dann auf die Dauer, auf die Strecke macht das dann auch was aus. Also wer weiß es. Aber ja. Dieser Kampf ist jetzt um Platz 4 ist, finde ich, irre spannend. Und da hat man jetzt die letzten Tage, ja, Wochen hat man jetzt noch, 2-3 Wochen, würde ich mal sagen, bis die ankommen. Die ersten beiden sollen am 14. Wahnsinn.
Ja.
In 10 Tagen
kommen. 14. bis 16. habe ich jetzt gelesen. Irre,
ja. Noch vor der Boot kennen wir den Sieger wahrscheinlich, bevor die losgeht. Das ist auch total irre.
Also, was glaubt ihr, wer das macht?
Dalla. Dalla. Ja, habe ich immer gesagt.
Safe aus.
Habe ich immer gesagt.
Sieht relativ safe aus.
Miku äußert sich nicht.
Ich fand das... Ja, ich fand's ja noch mal.
Miku hat ja immer schon gesagt, dass Dalla gewinnen wird.
Ja,
also ich habe ja immer gesagt, Rion hat gar keine Chance und naja.
Aber du, Miku, Carsten mit seinem Tipp, dass der Chinese gewinnt, das ist auch so nicht gelaufen.
Also das ist echt schlecht, das ist schräg gelaufen. Das hat er echt nicht gut hingekriegt. Ne? Aber gut, bei all seinem Fachwissen, aber da hat er mal tief reingegriffen, ne, ins Klo.
ich möchte noch mal darauf hinweisen, irgendwie auf, also die baulichen Unterschiede, das fand ich jetzt auch nochmal ganz spannend, das hat ja Richomme schon sehr aggressiv gesagt, hat sich das quasi ja schon in so eine Underdog-Rolle geschoben, als es dann quasi am Ausgang des Southern Ocean, der war ja, lag ja vorne, aber hat er nicht jetzt einen richtig großen Vorsprung, eigentlich musste er, also sagen wir so, die Strategie, die Baustrategie, über die wir ja schon öfter gesprochen haben, die ja jetzt schon beginnt, die nächsten Boote sind ja schon im Bau. Die gucken sich ja alle ganz genau an, wie ist das Wetter bei dieser Vendée Globe und wie war sie davor und welche Wahrscheinlichkeit gibt es, wann muss ein Boot eigentlich performen? Und da musst du halt Kompromisse machen. Und Richomme hat eher Kompromisse gemacht, wie auch Boris, muss man sagen, mit dem Schiff. Das ist da unten im Southern Ocean einen Riesenvorsprung vielleicht generiert mit seinem Boot. Also es funktioniert im Southern Ocean besser. Hat und dass dann aber einer wie Dorlin da eben nicht durchkommt, weil er einen anderen Fokus gesetzt hat mit einem deutlich leichteren Boot und einem schmaleren Boot, dass er eben bei diesen Bedingungen auf dem Atlantik, vielleicht auch bei leichterem, bei Mittelwind eben besser performt. Und jetzt hat, das ist immer so eine kleine Wette. Die Wette ist jetzt auch zu Ungunsten, muss man sagen, ein bisschen für Boris ausgegangen, weil es diese Bedingungen, wo dieses Boot und auch Richomms Boot unten performen sollte, die gab es gar nicht so oft. Und jetzt ist halt das Ding, man sieht es relativ gut, also immer wenn die beiden ein bisschen in der Flaute da oben lagen, also jetzt der erste und der zweite, Richomme und Dorlin, dann ist eben Dorlin ja ein bisschen weggefahren, dann kam Richomme doch wieder auf und dann, aber es scheint diesen kleinen Vorteil zu haben und teilweise fährt das Ding plötzlich schneller, das ist dann tatsächlich wie beim einige kennen das, wenn man vom Katamaran segeln kennt ihr auch, wenn dann, weiß ich mal, gerade beim Tornado fand ich das immer sehr bemerkenswert, es gab so Windbedingungen, wo die einen eben noch mit beiden Schwimmern im Rumpf liegen und dann hast du mit beiden Schwimmern im Wasser liegen und dann hast du ein leichtes Team, dass es eben schon schafft, den Luftschwimmer hochzuheben. Das heißt, wir fahren da quasi, die haben eine doppelte benetzte Fläche, der Doppelschwimmer-Segler. Und die fahren dann, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Knotensteller durch das ganze Feld durch. Und das ist bei den Imokas so zu sehen, wenn der eine eben schon foilt und der andere nicht. Oder Stefan, genau, wir haben ja öfter über America's Cup gesprochen, oder das ist ja genauso. Der eine liegt noch platt im Wasser und der andere kommt schon auf seine Foils, fährt ja dreimal so schnell los. Und das ist jetzt tatsächlich auch teilweise der Fall gewesen, dass Dorlin dann einfach eben schon mal foilte mit seinem leichteren Boot, darauf zugeschnitten. Auch mit einer Segelkonfiguration hat viel damit zu tun, dass man in einem gewissen Bereich seinen Sweet Spot hat und das sind eben diese strategischen Entscheidungen, die sind vorher getroffen worden, da kann man jetzt auch nichts mehr dran ändern. Richomme kann natürlich immer noch mal zurückkommen, wer weiß, was da oben im Nordatlantik passiert oder so, aber das finde ich jetzt wirklich ganz spannend, weil da sind die Techniker, die stehen jetzt dahinter und die reiben sich die Hände oder die sagen, ah scheiße, aufs falsche Pferd gesetzt.
Boris, um da noch mal das letzte Fass aufzumachen für heute. Man weiß ja nicht, was er danach plant. Mittlerweile würde ich sagen, eine Karriere in der Politik wäre ihm sicher. Ihr wisst, worauf ich hinauskomme. Nee, wirklich ein super gutes Gespräch vor 2, 3 Tagen mit Robert Habeck. Sehr überraschend. Auf einmal waren die beiden online. war kurz vorher angekündigt worden und bemerkenswert auch, dass Boris, alle die jetzt, ich habe dann sofort gelesen, ja, yeah, aber ich schnapp sie jetzt den Hermann, damit er Wahlwerbung für den macht und sowas. Nee, ja. Boris Hermann hat wirklich, das ist die Miliz, hat wirklich den Robert Habeck angefragt, ob er Lust hätte zu einem Gespräch. Das finde ich auch bemerkenswert, dass es auf das so rumging. Wir haben ja noch das Gespräch ausstehend mit Boris, wenn ich meine Mail beantwortet kriege. Noch vielleicht kriege ich ja noch eine Antwort. Wir können noch mit ihm sprechen. Wenn ich spreche, war auch gerne über Habeck, weil er hat über Segeln. Aber ich fand das Gespräch wirklich gut. Am Anfang dachte ich so, boah, das ist aber jetzt auch schwere Kost. Es war so ein bisschen so Smalltalk hin und her geplänkelt und. Es entwickelte sich aber dann wirklich zu einem total tollen Gespräch. Rate ich jedem zu, das mal anzugucken. Ich glaube, kann man nur bei Insta sehen, ne? Sowohl bei Robert Habeck als auch bei Team Alicia. Ich glaube sonst, ich weiß nicht, ob es auf YouTube auch läuft. Müssen wir mal gucken. Ich guck mal, packe ich es in den Artikel mit rein oder so. Aber wie habt ihr das denn empfunden, so dieses Gespräch?
Also ich war auch sehr, sehr begeistert. Also mich hat es, also am Anfang, ich muss ehrlich sagen, die ersten zwei Tage, als es schon online war, habe ich mir das gar nicht angehört. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ja komm, hörst du mal rein. Und dann, ich lass mich nicht leicht fesseln von politischen Gesprächen, beziehungsweise von Gesprächen, die um Umweltpolitik gehen. Und darum ging es im Endeffekt. Und es war gut gemacht, und zwar, es war insofern gut gemacht, weil sich Boris in gewohnt eloquenter Art wirklich sehr, sehr gut zu Themen geäußert hat, die vielleicht noch nicht bei allen so richtig angekommen sind, nämlich welche Rolle doch der blaue Planet, also die Ozeane und die Meere in unserer Gesamtkonstitution überhaupt spielen und in unserem gesamten, im Leben überhaupt. Also er hat das wirklich gut rübergebracht, wie wichtig der Klimawandel, wie stark der Klimawandel von den Ozeanen auch tatsächlich gesteuert beziehungsweise auch beeinflusst wird. Und das sind eigentlich relativ komplexe Themen, und wir haben ja auch schon oft darüber in Segelreporter geschrieben. Und letztendlich muss man einfach sagen, ist das mit relativ wenigen Sätzen von Boris sehr gut rübergebracht worden, und von Robert Habeck, der hatte teilweise fast schon so eine Moderationsfunktion, so eine Moderatorenfunktion. Der hat tatsächlich dann immer an Boris die Fragen gestellt, und das war richtig gut gemacht. Also muss man echt sagen, es war eine klasse Situation. Es ist viel erklärt worden, und Habeck kam meines Erachtens nach, jetzt mal unabhängig davon, dass mir die Partei ganz sympathisch ist, kam wirklich sehr gut rüber, muss man echt sagen. Also beide haben sich da gesucht und gefunden, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, die treffen sich wirklich irgendwann mal. Irgendwann hat Habeck ja mal gesagt, er will ihnen in Flensburg irgendwas zeigen, ne? Die Windräder oder ich weiß es jetzt gar nicht mehr, was es war. Aber ich glaube, die beiden werden sich treffen, ganz bestimmt.
Ich finde auch, ich habe dann so im Vorfeld, es gibt ja immer noch diese Fraktion, was sagt denn Greta dazu und so, die ihm das total übel nehmen, dass er mit Greta Thunberg rüber, das wäre ja nur Marketing gewesen. Ich halte das bei Boris schon länger übrigens für total glaubwürdig. Also der engagiert sich wirklich dafür. Das ist ja jetzt kein, das Boot ist auch schon, die alte Malizia war schon mit diesem Race We Must Win gelabelt. Also der hat ja eine Botschaft rauszutragen. Der meint es auch ernst, der macht es nicht, weil er damit irgendwie Kohle einsammeln will oder ein Buch mehr verkaufen möchte oder so. Ich fand das auch total bemerkenswert. Ich fand es echt gut. Und ich habe da nochmal drüber nachgedacht. Da haben wir auch drüber gesprochen, jetzt ist gerade was hier runtergefallen. Meine Maus ist runtergefallen.
Ja, das ist so.
Also nicht Anja. Oh Gott, jetzt wenn die das hört, kriege ich einen drüber. Nein, meine Computermaus.
Sehr schön.
Ich hab sie. Nee, es gab einen Moment, da habe ich gedacht, es ist toll, dass der das immer so schön in so Worte verpackt, die einem auch selbst immer zum Nachdenken bringen. Könnt ihr euch vielleicht dann erinnern, als er dachte, der biegt jetzt ab nach Grönland, bei dieser New York Vendée, Da stand er und er hat sich wohl in New York mit einer Meeresbiologin getroffen und stand er da und hat erzählt, dass wir uns immer bewusst sein müssen, was für eine Welt wir gerade, wenn wir da auf dem Wasser sind, was da drunter sich für eine Welt abspielt. Und da habe ich gedacht, du hast total recht, da denkt man so wenig drüber nach, wenn man auf Wasser ist. Oder viele Menschen denken, glaube ich, überhaupt nicht drüber nach. Ich bin zum Beispiel, ich bin Raucher, aber ich schmeiße nie eine Kippe ins Wasser. Weil ich, aber das, ich glaube, das sollten sich manche mal vor Augen halten, dass wir da Gast sind auf diesem Meer. Gibt es übrigens auch, jetzt hole ich ganz weit aus, eine fantastische Doku über Orcas, gerade in Arte. Da wird auch sehr viel darüber gesprochen. Aber ich finde, dass Boris diese Botschaft sehr gut rüberbringt. Und am Anfang wurde er so belächelt. Ja, da schmeißt er irgendwelche so Umweltbojen rein. So vor 4 Jahren ja schon. Wahrscheinlich sind das die Bojen, die jetzt Joschke und Sebastian Simon die Folz gebrochen haben. Nee, aber da finde ich, ist er noch so viel belächelt worden. Mittlerweile wird er ernst genommen. Was übrigens auch dazu führt, dass die Kommentare abgeschaltet wurden, weil das ist immer ein Zeichen, dass er ernst genommen wird.
Das definitiv.
Mein Monolog ohne Maus.
Nee, stimmt. Aber meinen Eindruck von dem, ich habe es nicht bis ganz zu Ende irgendwie hören können, aber ich habe allein schon, als ich das aufploppte, habe ich es noch irgendwie ganz schnell irgendwie gepostet, oder glaube ich Silvester sogar, und dachte, wow, das ist ja ganz, ich fand ihn da so zu sehen, also vorher, wenn er, und die letzten Bilder, die er selbst über sich auch dann rausgeschickt hat, sind ja dann oft, ja, weiß ich nicht, so die Haare stehen wirr, du siehst auch die Ränder unter den Augen, also er ist schon echt da abgekämpft und ich sage ja auch immer, das ist das fehlende Kommunikation von Bord, also zuletzt hat er doch dann teilweise einfach mal Sendepause eingelegt, was man völlig verstehen kann, zeigt dann aber auch, dass er da echt teilweise ja auch frustriert ist, genervt, sportlich, das lässt er nicht so ran, aber bei dem Ding, das war mit leuchtenden Augen, klar ist das ja auch ein Promi und Habeck, der steht ihm sicherlich politisch nah und das, mit dem kann man auch gut reden, und er hat jetzt quasi, wie du schon sagst, so seine Mission, und vor diesem ganzen Hintergrund, den ihr auch gerade beschrieben hat, macht das aber auch jetzt alles wieder sportlich Sinn, und das finde ich immer faszinierend an diesem ganzen, ihr sagt jetzt, ja, er verkauft jetzt kein Buch mehr, oder das ist ja jetzt nicht 1:1 Marketing.
Nein, ich habe gesagt, natürlich, er macht es nicht deshalb, so, er macht es nicht,
richtig. Das wollte ich sagen. Bei ihm ist das so eine Win-Win-Geschichte. Natürlich basiert sein ganzes Sponsoring-Konzept, die ganzen Sponsoren, die er hat, basieren auch darauf. Aber stimme ich dir völlig zu. Das ist eben nicht aufgesetzt. Das ist auch der Schlüssel an diesem ganzen Malizia, an dem Erfolg des Malizia-Projektes, was sie da aufgebaut haben, ist schon.
Meinst du, dass du Sponsoring, ich meine Kühn und Nagel, Spedition, dass das mit dieser Nachhaltigkeitsnummer zu tun hat?
So kommunizieren die das jedenfalls, ja, dass sie das genau in dem Bereich machen. Die machen da auch Aktionen und ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber ist auch schwer für uns immer zu kommunizieren. Ich will jetzt auch nicht jede Werbebotschaft wieder da raus ausbaldowern, aber das hat sicherlich damit zu tun. Und so ist jetzt im Grunde, also für Boris ist das nur, ich komme bei einigen Skippern, die versuchen, auf diesen Zug aufzuspringen, das merkt man, ich muss jetzt auch nochmal was von Umwelt machen, dann nehme ich eben kein Benzin mit und alles Solar. Aber bei dieser Diskussion und auch diese Symposien, die Malizia, ja, er hat ja auch Leute eingestellt, die natürlich diesen ganzen Bereich abdecken, auch seine Frau natürlich in dem schulischen Bereich, also, da haben wir auch schon drüber gesprochen, ist perfekt, aber wie gesagt, diesen Aspekt, ihn dazu zu sehen, in diesem Wettrennen, was eigentlich echt nicht so super läuft für ihn, und jetzt, warum bin ich denn eigentlich hier, dieser Gedanke, der schießt einem ja sicherlich mal öfter durch den Kopf und natürlich immer dann, wenn es eben nicht so gut läuft, und jetzt hast du quasi noch so eine übergeordnete Dimension, wo das natürlich alles Sinn macht, weil er ja natürlich genau auch dieses Interview wird lesen Leute und er kann damit was bewegen, dann ist es echt scheißegal, ob du jetzt 10., 4. oder 12. irgendwie bist, und ich habe das so ein bisschen in diesen Augen gesehen oder sehen wollen vielleicht, aber er sah da durchaus anders aus, hat sich vielleicht ein bisschen zurecht gemacht für das Interview, hat einmal mal das Trockenshampoo durch die Haare gefeuert und nein, aber das fand ich tatsächlich in die Außenwirkung, die kam in diesem Bereich, da fand habe ich das sehr sehr positiv empfunden, wie, und auch für ihn, wenn ich mich in ihn versetze.
Ja, es gab einen großen Wermutstropfen und damit würde ich dann heute diese Folge auch beenden. Und zwar war die, jetzt, wir haben ja jetzt mit Boris Herrmann und Robert Habeck, ne? Die beiden sprechen über Klimaschutz und Klimawandel und Umweltschutz. Boris Herrmann befindet sich da unten ungefähr bei Kap Horn und dessen Internetverbindung ist wesentlich besser als die vom ehemaligen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zu Hause. Viel, viel besser. Also bei Habeck, das ist immer gleich, ist er weg. Das hat man so total verpixelt. Der Grund dafür ist, kurioserweise, das Starlink-Netz von Elon Musk. Und ich glaube, diesen Kreis möchte ich jetzt nicht schließen, nachdem was Musk gerade alles so abgeschossen hat.
Das kann, meinst du ja, das absichtlich hat er da mal auf den Knopf da gedrückt. Das kann natürlich sein. Ja.
Nee, das ist, aber es ist schon total schräg. Oh. Also finde ich danach gedacht, so wie schräg die Welt eigentlich ist. Das ist wirklich verrückt.
Musst du sagen.
Wann sprechen wir uns wieder? Und von die Tage, ne? Anfang der Woche, ne?
Ja, lass nochmal, ja, müssen wir nochmal checken, was genau passiert.
Dann geht ja das Jahr
geht jetzt langsam in die Endphase.
Genau, dann sage ich mal vielen Dank an euch und genießt den Samstagabend im Kreise eurer Lieben. Schön gesagt.
Das werden wir.
Oder?
Ja, das ist sehr schön. Sehr pastoral, ja.
Ja?
Dem Anlass entsprechend, ja. Sehr schön.
Ja.
Bis bald.
Lass es gut gehen, bis bald. Ne? Ciao, ciao, tschüss.
Segelreporter, Wohndeglob Spezial. Der Podcast mit Carsten Kemling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von Boat24, der Bootsbörse mit über 29.000 Angeboten. www.boat24.com